Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wicket es Ihnen. Ich freue mich darüber, Sie heute den 12. April 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die indonesische Flugzeugindustrie erweitert ihr Netzwerk in Deutschland. 1 Million Hotels Reisepakete in der Inselgruppe Riau. Seit Oktober 2019 müssen alle Produkte ein Halal-Zertifikat haben. Pesisir Selatan, der Investitionsplan der Investoren aus Kelantan. Landwirtschaftsminister fördert 500.000 Landwirte. Indonesische Studenten in 13 Ländern werden sich in China treffen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien nimmt zum ersten Mal vom 10. bis 13. April 2019 in Friedrichshafen, Deutschland, an der Ausstellung der Flugzeugindustrie Aero Expo 2019 teil. Indonesien wird dort von 5 Firmen vertreten. Der Sprecher der indonesischen Botschaft in Berlin, Hanan Hadi, teilte am Donnerstag, den 11. April, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara von London mit, dass Indonesiens Teilnahme an dieser Ausstellung die Idee von dem indonesischen Botschafter in Deutschland, Arif Hafaz Ugroseno, sei, als er im September letztes Jahres die Vertreter von dem Verband der in Deutschland studierten indonesischen Absolventen IASI empfing. Botschafter Ugroseno zufolge werde die indonesische Flugzeugindustrie während der Ausstellung die Zusammenarbeitschancen bekommen. Indonesiens Teilnahme an Aero Expo 2019 sei der erste Schritt, die indonesischen Flugzeugindustrien einzuladen, um ihre Produkte bei der Hannover Messe 2020 auszustellen, fügte Botschafter Ugroseno hinzu. Das indonesische Tourismusministerium setzt ein Ziel, während des Jahres 2019 1 Million von Hotels-Reisepaketen in der Inselgruppe Riau zu verkaufen. Letztes Jahr konnte das Tourismusministerium nur 700.000 Hotels-Reisepakete verkaufen. Das Hotels-Programm dient dazu, die ausländischen Touristen aus den grenzüberschreitenden Regionen anzulocken. Laut der Meldung von republika.co.id sagte der indonesische Tourismusminister Arif Yahya am Donnerstag, den 11. April, dass das Hotels-Programm das Prioritätsprogramm vom indonesischen Tourismusministerium im Jahr 2019 sei. Minister Arif Yahya rief die Tourismusunternehmen in den Inseln Batam, Bintan und der Inselgruppe Riau auf, das Hotels-Programm zu unterstützen. Dazu können sie den ausländischen Touristen den Preisnachlass gewähren, vor allem als die Nebensaison passiert. Das Hot Deals Reisepaket bedeutet, man gibt den Touristen den Preisnachlass für die unverkauften Reisepakete oder die Reisepakete, die Überkapazität haben. Es ist sehr zu hoffen, dass dieses Programm kann die Besuchzahl der ausländischen Touristen nach Indonesien drängen. Die Behörde für Halal-Produkte des Indonesian Religionsministerium bereitet sich darauf vor, den Inhalt des Gesetzes Nummer 33 von 2014 zur Garantie der Halal-Produkte anzuwenden. Denn alle Produkte, einschließlich die der Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen, müssen seit 17. Oktober 2019 das Halal-Zertifikat besitzen. Der Leiter der vorgenannten Behörde, Sukoso, sagte am Mittwoch, den 10. April in Serang, Banten, in der Sozialisierung der Zertifizierung der Halal-Produkte arbeitet man mit mehreren Seiten, wie unter anderem der Hochschulen und deren Halal-Zentren zusammen, da sie direkt mit den Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Kontakt treten könnten. Die Investoren aus Kelantan, Malaysia, haben ihre Interesse zum Investieren im Biodieselbereich im Bezirk Pesisir Selatan in der Provinz West Sumatra geäußert. Nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, sagte der Bezirksleiter von Pesisir Selatan Hendra Yuni am Mittwoch den 10. April, nach dem Treffen mit den Investoren aus Kelantan, diese Investoren umfassten 7 Personen und werden von Datuk Sri Wan Nasir geleitet. Dem Bezirksleiter zufolge interessierten sich Datuk Sri Wan Nasir und seine Kollegen dafür, nachdem sie große Biodieselressourcen in dieser Gegend vor Ort gesehen haben. Hendra Juni fort, dass die Bezirksregierung Pesisir Selatan den Investitionsplan der Investoren aus Kelantan begrüße und ihnen eine Genehmigungserleichterung geben werde. Es gibt 500.000 Personen, die sich der sogenannten millennialen Bauernbewegung anschließen, um den Landwirtschaftssektor in Indonesien zu entwickeln. Das sagte der Indonesische Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman am Mittwoch, den 10. April, beim Programm Respekt und Synchronisierung der Berater und herausragender Landwirte in Makassar, Südsulawesi. Dabei fuhr der Minister fort, er setzte sich zum Ziel, 1 Million Landwirte dazu einzuladen, den indonesischen Landwirtschaftssektor zu Nahrungsmittelreserve der Welt zu entwickeln. Der Minister erklärte weiter, die Existenz der modernen Geräte fördere den Landwirtschaftssektor und trage zur Verbesserung des Lebens der Landwirte bei. Hunderte von Studenten, die sich dem Verband der Indonesischen Studenten PPI in 13 Ländern und Gebieten angeschlossen haben, werden sich in der Stadt Tianjin in China treffen, um die digitale Revolution zu erörtern. Das Symposium des Verbandes der Indonesischen Studenten im asiatisch-ozeanischen Gebiet soll vom 16. bis zum 19. April dieses Jahres stattfinden. Dabei wird der Leiter der Behörde für kreative Wirtschaft Indonesiens, Triawan Munaf, als Hauptsprecher anwesend sein. Nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, sagte der Leiter des Verbandes der Indonesian Studenten in China, Muzaki Amwitwah, den 10. April, dass China als Gastgeber dieses Symposiums ausgewählt werde, da dieses Land die Industrierevolution 5.0 vorbereite. Indonesien könne aus der Erfahrung über die Industrierevolution 4.0 in China lernen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.973,15 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.281,15 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.221 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Sudan ist in der Übergangszeit, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, nachdem der Führungswechsel in der letzten Woche in Algerien, Nordafrika, sich ereignet hatte, passierte der gleiche Prozess wieder im ostafrikanischen Gebiet. Am Donnerstag, den 11. April 2019, musste der sudanesische Präsident Omar al-Bashir dem Militär seine Macht übergeben. Dieser Schritt wurde durchgeführt, nachdem das sudanesische Volk Demonstrationen seit Dezember letztes Jahres durchführte. Mit der Machtübergabe ging das Regime von Omar al-Bashir, der seit fast 3 Jahrzehnten an der Macht ist, zu Ende. Omar al-Bashir regierte nach dem Sturz der gewählten Regierung im Juni 1989. Während seiner Regierungszeit gab es eine Spaltung zwischen dem Nord- und Südsudan. In Nordsudan ist die Mehrheit der Bevölkerung Muslime und in Südsudan Christen. Im Jahr 2003 versuchte al-Bashir, die Rebellion zu unterdrücken. Etwa 30.000 Menschen wurden dabei getötet. Im Jahr 2005 unterzeichnete er einen Friedensvertrag mit den Rebellen im Südsudan. 6 Jahre später erklärte der neue Staat Südsudan seine Unabhängigkeit. Im Jahr 2009 wurde al-Bashir vom Internationalen Gerichtshof wegen Kriegsverbrechen verurteilt. Das Gericht erließ einen Haftbefehl gegen al-Bashir. Es war aber einzigartig, dass im Jahr 2010 er wieder zum Präsidenten ausgewählt wurde, obwohl die Opposition dagegen kämpfte. Im Jahr 2015 wurde er wieder zum Präsidenten für die 2. Periode ausgewählt. Angesichts der derzeitigen Situation in Sudan haben sie die Kreise, die den Sturz der Regierung von al-Bashir erwarten, darüber gefreut. Aber er ist noch nicht das Ende des Kampfes geworden. Die Protestgruppen unter der Organisation des Sudanese Professional Association, SPA, führen weiterhin Demonstrationen durch die Gründung einer Zivilregierung zu fördern. Die Militärbehörde hat schon nach der Übernahme einen Notfall für 3 Monate festgelegt und die Verfassung vorläufig aufgehoben. Nun hofft die Welt, dass sie die Situation in der Übergangszeit verbessern und die Allgemeinwahlen die Realisierung der zivilen Regierung bestimmen könnten. Das Problem ist, ob das Militär nach dem Machtwechsel eine förderliche Atmosphäre schaffen kann. Wenn nicht, wird das Militär weiterhin die Kontrolle über die Regierung übernehmen, sodass endlich ein neues Militärregime wie vor 30 Jahren gebildet wird. Der Schlüssel ist, dass das sudanesische Volk geduldig sein muss und das Militär weise, dass die Zukunft Sudans vom eigenen sudanesischen Volk bestimmt werde. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bei dem heutigen Programm Vergangenheit und Gegenwart geben wir Ihnen die Informationen über die historischen Ereignisse, die am 12. April passierten wie folgt. Am 12. April 1912 ist der Sultan von Yogyakarta Hamengkubuwono IX. Geboren. IX war der erste Gouverneur der Sonderregion Yogyakarta, der 2. Vizepräsident von Indonesien und der 9. Sultan von Yogyakarta während der Regierung von Soeharto. Asraden Mas Durjatun in Sompilan Ngasem, Yogyakarta, Gusti Pangeran Haryo, Ode Prince Puruboyo und Raden Ajeng Ode Dame Kustilah Geboren Ude R.M. Alte von Dayaren Kronprinz des Yogyakarta Sultanats nachdem sein Vater den Thron bestiegen hatte, wurde Sultan Hamengkubuwono Hamengkubuwono IX hatte eine westliche Ausbildung. Als er 4 Jahre alt war, wurde er in eine niederländische Familie geschickt. Nachdem Hamengkubuwono 1931 seine Grund- und Sekundarschule abgeschlossen hatte, verließ er Niederländisch-Indien, um die Leiden-Universität in den Niederlanden zu besuchen. Dort absolvierte Hamengkubuwono 9 Indonesische Studi Dulang. Dort absolvierte Hamengkubuwono 9 Indonesische Studien und Wirtschaftswissenschaften. Er kehrte 1939 in seine Heimat zurück. Am 12. April 1945 ist der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt gestorben. Franklin Delano Roosevelt war ein US-amerikanischer Staatsmann und politischer Führer, der von 1933 bis zu seinem Tod 1945 der 32. Präsident der Vereinigten Staaten war. Als Demokrat gewann er einen Rekord von 4 Präsidentschaftswahlen und wurde in der ersten Hälfte zu einer zentralen Figur im Wettgesehen des 20. Jahrhunderts. Als Roosevelt am 4. März 1933 eingeweiht wurde, befanden sich die USA im Tiefpunkt der schlimmsten Depression in ihrer Geschichte. Historiker kategorisierten das Programm von Roosevelt als Erleichterung, Erholung und Reform. Dutzende Millionen Arbeitslose brauchten dringend Hilfe. Die Erholung bedeutete, dass die Wirtschaft wieder normalisiert wurde. Reform bedeutete langfristige Korrekturen von Fehlern. Am 12. April 1961 flog der 27-jährige russische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum. Er war der erste Mensch im Weltraum, Held der Sowjetunion und Oberst der sowjetischen Luftstreitkräfte. Er wurde am 9. März 1934 als Sohn einer russischen Bauernfamilie im Dorf Klusino geboren. Am 12. April 1961 absolvierte der 1,57 Meter große Pilot mit dem Raumschiff Vostok seinen spektakulären Raumflug und umrundete dabei nach offiziellen Angaben in 108 Minuten einmal die Erde. Er landete im Wolga-Gebiet in der Nähe der Städte Saratow und Engels. Auf dem Landeplatz steht heute ein Denkmal und der Jahrestag seines Raumfluges wird dort heute noch jährlich mit einer kleinen Feier begangen. 1960 wurde Gagarin als potenzieller Kosmonaut ausgewählt. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Thank you.
yang pasti tercipta kini di relung pesona yang beranjak menyepi. Ku pandang kelam telah berlalu, seolah terlintas bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Tak terbiasa berucap kata, terlalu jelita, penuh asap kemelang, hanya merenung kalbu berkabung, menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Apa yang terjadi dibayangkan nanti senang dan berganti kini. Berucap kata terlamur jelita, penuh asa gemala, hanya merenung kalbu berkabung, menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah kita kehidupan. Kisah legenda kehidupannya.
Das war das Lied mit dem Titel Panggung Perak auf Deutsch die Silberbühne, das von Faris RM gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Indonesien zum besten Halal Christian Ziel der Welt 2019 gekürt. Indonesien wurde vom Global Muslim Travel Index GMTI als das beste Halal Christian Ziel 2019 benannt. Das indonesische Gebiet übertrumpfte damit 130 Christian Ziele auf der Welt. Die Mastercard Christians Rang Agentur stellt Indonesien auf die erste Position mit 78 Punkten im GMTI-Standard. Indonesien stieg vom 6. Rang 2015 auf den 4. Rang 2016, den 3. Rang 2017 und den 2. Rang 2018. In diesem Jahr belegt es den ersten Platz. Der Vorstandsvorsitzende von Christian Rating, Faisal Bahadin, sagte am Dienstag, den 9. April in Jakarta, nach der offiziellen Meldung des indonesischen Tourismusministeriums, Indonesien sei das einzige progressive Land in der Entwicklung der Halal-Touristik. Man bemüht sich darum, die beste Position zu belegen, indem man den Indonesia Muslim Travel Index zum Standard mache. Nach der Meldung von GMTI bewertet dieser Index nach 4 strategischen Kriterien, nämlich Zugang, Kommunikation, Umwelt und Dienstleistung. Diese werden umfassend analysiert. Indonesien führt auch intensive technische Fortbildung und Workshops über den herausragenden Halal Christian Ziele im Land durch. Man hat Indonesien als freundlich für muslimische Touristen eingestuft, da Indonesien die Einrichtungen wie Gebetsstätten und Halal Speisen zur Verfügung stellt. Außerdem ist Indonesien reich an historischen, touristischen Sehenswürdigkeiten und am islamischen Erbe. Der Tourismusminister Arief Yahya würdigte die Auszeichnung des Mastercard Christians Global Muslim Travel Index. Schließlich konnte das Ziel Indonesien als bestes Halal Touristenziel der Welt realisiert werden. Der Tourismusminister hofft, dass der Aufstieg Indonesiens zum besten Halal Touristenziel der Welt das Interesse ausländischer Touristen vermehrt dazu anlocken werde, Indonesien zu besuchen. In diesem Jahr setzte sich Indonesien zum Ziel, die Besucherzahl von 20 Millionen ausländischen Touristen zu erreichen. Evofort, der Erfolg in der Erreichung der ersten Position in der Halal-Touristik fördere Indonesien dabei, ein Player des Bejuklich in der Welt zu werden. Dies könne größere Devisenmengen einbringen und zu 25% der gesamten Tourismusdevisen beitragen, die in diesem Jahr 20 Milliarden US-Dollar erreichen sollten. Derzeit liegen die Tourismusdevisen in der Halal-Touristik bei 20%. Das diesjährige Ziel in Höhe von 25% sollte durch die Erleichterungen, Visumfreiheit, den Bau der Flughäfen, die Kommunikationsdienstleistung sowie die Entwicklung der Halal-Touristenziele im Land realisiert werden können. Der Minister Fufot, bisher hätten es 3 Provinzen sich als Halal-Touristenorte benannt, West Sumatra, West Nusa Tenggara und Aceh. Andere Provinzen, die zu Halal-Touristenzielen entwickelt wurden, seien Rio und West Java. Das war unser Indonesien.
Senja di batas kota selalu teringat padamu saat kita kan
Das war das Lied mit dem Titel Senja di Batas Kota, auf Deutsch Die Dämmerung an der Stadtgrenze, das von Jelita Septiana gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Boyolali ist ein Bezirk in der Provinz Zentraljava. Der Bezirk mit dem Spitznamen Kota Susu mit Stadt bietet verschiedene Natursehenswürdigkeiten an, die zu einem touristischen Ziel werden könnten. Eine dieser sind die sogenannten Umbel-Wasserquellen. Die spenden frisches Wasser und dienen als Naturbadeort. Einer der berühmten Wasserquellen in Boyolali ist Umbul Pengging. Dieser Badeort liegt im Dorf Dukuh, dem Distrikt Banyudono im Bezirk Boyolali, Central Java. Von der Stadt Boyolali liegt Umbul Pengging nur etwa 14 Kilometer mit einer Fahrzeit von etwa 20 Minuten entfernt. Zuhörer Umbul Pengging hat drei Badebecken. Der erste Pool, der dem Parkplatz am nächsten liegt, ist Umbul Temanten oder Temanten auf Deutsch heißt das Brot. Dieses Badebecken hat eine Wand mit 24 Metern Breite, 33 Metern Länge und mit auf einander folgenden Tiefen von 0,70 Metern, 1,40 Metern und 1,80 Metern. Das nächste Badebecken nennt sich Umbul Duda und liegt hinter dem Umbul Temanten. 1. Umbul Duda ist das kleinste Bad unter den drei anderen Becken in Umbul Pengging. Das dritte Bad ist Umbul Ngabean, das sich im östlichen Teil des Komplex Umbul Pengging befindet. Die Architektur von Umbul Pengging weckt königliche Gefühle. Wenn sie in diesem Pool legen, werden sie sich vorkommen, als ob sie in der Mitte des Palastes des vergangenen Königreiches liegen. Es gibt einen weiteren künstlichen Pool, dieser wird Umbul Anak genannt, weil er für Kinder dient. Er ist nicht tief und mit Kinderspielzeugen ausgestattet. Frische des Wasser von Umbul Pengging zu genießen, müssen Sie an den normalen Wegtagen eine Eintrittskarte in Höhe von 3.500 Rupiah und an Feiertagen 4.500 Rupiah bezahlen. Sie müssen zudem 1.500 Rupiah für die Parkgebühr der Motorräder und 2.500 Rupiah für die Autos bezahlen. Sie müssen außerdem die Eintrittskarte zum Besuch des Umbul Pengging bezahlen. Der Tarif ist aber auch sehr günstig. Dieses Touristenziel bietet auch komplette Einrichtungen, wie unter anderem Parkplätze, Toiletten, Gebetsstätte, Imbiss-Stand und eine Bühnenshow. Wenn Sie nach Umbul Pengging reisen, können Sie nicht nur schwimmen, sondern auch im Win-Win-Fischort im Süden von Umbul Ngabean angeln. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Bericht über Umbul Pengging. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm Wunderbares Indonesien mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Dalam wangi bunga cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati. Cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa.
Das war das Lied mit dem Titel Sakura auf Deutsch Kirschblüte, das von Harvey Malehulu gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm des UNDAS, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über den Elektromotorgesetz, der Ende April in Massenproduktion gehen wird. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Hörerinnen und Hörer, Ende April 2019 wird der indonesische Elektromotorgesetz für die Gemeinschaft produziert. Der Elektromotorgesetz wird voraussichtlich das erste elektrische Motorrad sein und wurde von indonesischen Jugendlichen hergestellt. Der Minister für Forschung, Technologie und Hochschulbildung Muhammad Nasir sagte, dass etwa 500 Motorräder produziert werden und monatlich 5000 Elektromotoren von dem Bahn laufen werden. Die Produktionskapazität pro Monat beträgt rund 60.000 Elektromotoren. Die Notwendigkeit einer Elektromotor-Tankstelle zu unterstützen, habe man mit Pertamina und PLN zusammengearbeitet, die Anlage vorzubereiten. Die Ladezeit des Gesetzmotors beträgt 3 Stunden. Dieser umweltfreundliche Elektromotor ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen PT Technologies Indo und dem Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bei der großen Zusammenkunft Indonesischer auf der G-Expo in Kemayoran, Jakarta, wurde Gesetz zu einem der 5 inspirierendsten Werke. Mittlerweile liegt der Marketing-Schwerpunkt in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi, weil dort am ehesten die dafür erforderlichen Tankstellen vorbereitet werden. Der Elektromotorgesetz kostet 20 Millionen Euro. Dieser Elektromotor ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich. Wird auf der 2019 Indonesia International Motor Show IIMS gezeigt, die am 25. April 2019 eröffnet wird. Minister Nasir sagte, dass dieser Motorrad im April in Massenproduktion hergestellt und ab Mai 2019 vermarktet wird. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
bertemu terang di kala sang rembulan bersinar terang, penghibur hati yang dirindung malam.
Das war das Lied mit dem Titel Melati Putih di Waktu Malam, auf Deutsch Der Weiße Jasmin in der Nacht, das von Ferdi Ferdian gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen ein javanesisches Lied mit dem Titel Lir Ilir präsentieren. Es ist ein Lied, das in javanischer Sprache geschrieben ist, ist das Werk von Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ist der einzige Wali Songo, der originales javanisches Blut hat. Sunan Kalijaga verbreitete den Islam durch verschiedene javanische Künste, angefangen von Puppen, Liedern und anderen Volkskünsten. Sunan Kalijaga hat in jedes von ihm geschriebene Lied eine tiefe Bedeutung mit der Lebensphilosophie eingefügt, keine Ausnahme im Lied mit dem Titel Lir Ilir. Die Bedeutung von Lir Ilir Lied ist wie Muslime, wir sollten es erkennen und aus Unbehagen und Faulheit erwachen, den Glauben stärken, der von Allah bestimmt wird. Wir werden als grüne Pflanze beschrieben, die am Anfang zu blühen beginnt. Es hängt von uns ab, die Pflanze größer zu machen und in der Erntesaison glücklich zu werden. Das Lied wird von einigen indonesischen Musikern neu arrangiert und gesungen. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Lir Ilir von Rich. Gute Unterhaltung.
Hey, hey!
Teman-teman hanya
Cah
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.